Ihr hört den Podcast Wissenschaften mit Nadine Zeitler. Schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es um Wissenschaftskommunikation und spannende Themen, die mich interessieren und begeistern. Die Interviews sind teilweise Mitschnitte aus meinen Live-Radiosendungen oder fanden im Rahmen anderer Audiobeiträge statt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Ina, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen über Costa Rica und dein neues Buch sprechen. Schön, dass du da bist.
Hallo Nadine, danke für die Einladung.
Ja, du bist gestern erst aus Costa Rica zurückgekommen und zum Einstieg in unsere heutige Sendung vervollständige doch mal kurz den Satz, Costa Rica bedeutet für mich.
Das Paradies irgendwie, ne? Also die Vielfalt, die Artenvielfalt, die unsere Erde zu bieten hat. Die ganzen Explosionen von Farben und Formen. Also ein Paradies für mich als Biologin, ja. So viele verschiedene Arten in so einem kleinen Land, so viele verschiedene Lebensräume in so einer Dichte. Das ist also, wer sich dafür interessiert, für dieses Thema Natur und Biologie, die Lehre des Lebens, dem gehen die Augen dort über, was es da hat an Formen, Farben, Artenvielfalt, Verhalten zwischen Tieren und Pflanzen, Tieren untereinander oder auch Pflanzen miteinander. Es ist also absolut irre.
Ja, glaube ich. Ich war selber leider noch nie dort. Dschungel, allein das Wort, löst bei mir seit jeher Glücksgefühle aus. Mit diesem Satz beginnt das Vorwort in deinem neuen Buch, Mein Costa Rica, 40 Jahre im Einsatz für den Dschungel. 1987 hast du deine erste Expedition in den Dschungel von Costa Rica unternommen. Da warst du 24. Wie kam es denn zu dieser Expedition und was fasziniert dich seitdem an Costa Rica und auch am Dschungel?
Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Das ist eine etwas längere Geschichte, die ich ja auch im Buch beschrieben habe. Ich habe über eine tropische Pflanze promoviert, Dioscorea bulbifera. Das ist eine Yamswurz, eine ganz besondere, eine rankende, die an der Ranke Bulben ausbildet, also Knollen ausbildet, die kartoffelähnlich sind und auch ähnlich verwendet werden. Ich habe damals dann schon einen Artikel geschrieben, Kartoffeln an der Leine. Das war meine Kurzbeschreibung davon. Und ist eine ganz spannende Pflanze. Medizinal wurde sie von den präkolumbianischen Völkern auch schon genutzt als Verhütungsmittel. Und sie ist, wie der Name schon sagt, diosgeninhaltig. Das ist eine Vorstufe für Östrogen. Und daraus wurde dann auch die Pille entwickelt mit diesem Naturstoff. Also die erste, heute natürlich nicht mehr. Und hat außerdem noch eine Bedeutung für die Ernährung, Welternährung, also in den tropischen Regionen. Und meine Aufgabe war es, die resistenter gegen Schädlinge zu machen. Und ja, und wenn man mit so einer tropischen Pflanze forscht, ich jedenfalls, möchte dann natürlich auch dorthin, wo diese tropische Pflanze wächst, womit ihr auch in der Wildnis geforscht wird, wo sie auf den Feldern wächst. Und da gab es mehrere Möglichkeiten für mich in Afrika eigentlich. Das war die Arbeitsgruppe, in der ich hier an der Goethe-Universität war. Da gab es diese Kontakte. Aber dann kam ein fast schon Onkel, den ich aus meiner Kindheit kannte, ein sehr guter Familienfreund, zu Besuch. Und der war 2 Jahre zuvor nach Costa Rica ausgewandert und hat Costa Rica in so schillernden Farben beschrieben, wie er auf dem Hügel sitzt, auf dem Mangrovensumpf blickt, von den Meeresschildkröten und den brüllenden Affen und den schreienden Papageien und also ganz viele spannende Geschichten. Naja, wäre ja ganz schön, wenn es in Costa Rica auch eine Möglichkeit gibt, eine Forschungsarbeit dort zu machen. Bin ich auf die Suche gegangen, ob es irgendeine Verbindung von irgendeinem Institut in Costa Rica gibt. Und ich hatte Glück, es gab es. So eine anderen Arbeitsgruppe, da war gerade auch einer aus Costa Rica zurückgekommen. Und ich dachte, das ist ja ganz prima. Und dann habe ich da an dieses Institut, das CADIE, Centro Agronomico Tropical Investigación, Centroamerica, da habe ich da hingeschrieben, ob die eben mit meiner Pflanze da forschen, ob ich da diese Arbeit machen könnte. Dann kam eine Einladung zurück und das braucht man, um ein Stipendium zu bekommen vom Deutsch Akademischen Austauschdienst, die genau sowas fördern, eben den Austausch, den interkulturellen Austausch zwischen Universitäten, die Forschung eben für Doktorarbeiten, Diplomarbeiten oder manchmal auch schon vorher. Und dann habe ich eben die Einladung bekommen, mein Prof hat mir ein Empfehlungsschreiben geschrieben und das habe ich dann eingereicht beim Deutsch-Akademischen Austauschdienst und habe das Stipendium bekommen. Dann wollte ich mich über Costa Rica informieren, war in einem Reisebüro und auch in einem Buchhandel, gab gar nichts. Das Einzige, was ich hatte, war eben von dem Studienkollegen Bücher über die Nationalparks von Costa Rica, die mir wahnsinnig fasziniert haben. Damals hat Mr. Schreger schon 25 Nationalparks gehabt und auch schon fast 25% seines Landes unter Naturschutz gestellt. Das hat mich ja dann natürlich noch viel mehr motiviert, dahin zu fahren. Und dann habe ich gedacht, naja, also wenn es nichts gibt, dann kann ich das ja auch schreiben. Und habe dann noch, bevor ich nach Costa Rica geflogen bin, also das Ticket, so gedrucktes Ticket kennt man heute gar nicht mehr, so wie so ein kleines Büchlein war das fast, landete in meinem Briefkasten, hatte mir der DAD geschickt. Und dann bin ich eine Woche vorher über die Buchmesse, also es war Mitte Oktober mein Abflug, und eine Woche vorher bin ich über die Buchmesse, ich hatte mir aus diesen Informationen über die Nationalparks ein Konzept gestrickt gehabt. Und habe dann den Reiseführer verkauft, hat dann einen Verlag gefunden. Und auch noch ein paar andere, wo ich Artikel schreiben konnte, hat es auch abgesprochen, dass ich dann noch ein bisschen Urlaub dranhänge, um eben das ganze Land kennenzulernen und zu bereisen. Und da war das die Kombination und den Besuch da in diesem Ort, wo ich heute mein Baumhaus habe. Ich habe mit diesem Onkel, sage ich jetzt einfach mal Onkel, Bäume angepflanzt. Der hatte damit angefangen gehabt, auf einem Weidegebiet das wieder aufzuforsten, das ist ein ganz wichtiges Thema in Costa Rica, und das habe ich unterstützt, mit aufgeforstet, dann ja auch wenig später den Verein Tropica Verde gegründet, da haben wir noch mehr gemacht haben zu, und mit einigen dieser Bäume habe ich dann ja 30 Jahre später mein Baumhaus gebaut, auf dem Hügel, wo ich dann praktisch die erste Nacht in Costa Rica verbracht habe, im Dschungel. Und da bin ich jetzt gerade von angereist von meinem Baumhaus im Dschungel an der Nordwestküste von Costa Rica. Und da hat sich eben über die Jahre eine große Liebe zu dem Land entwickelt, zu den Menschen. Das ist ja auch ganz wichtig, die eine große Liebe zur Natur haben und sehr viele sehr interessante, kluge Menschen, die sich auch überlegen, wie wir die Welt verändern können, zu einem besseren Ort machen können. Und da ist in Costa Rica ja auch wahnsinnig viel schon passiert. Da fing damals eben diese ökologische Wende schon an. Und ich durfte sie dann auch ein bisschen begleiten und mitgestalten.
Ja, toll. Du hast gerade schon erwähnt, den Verein Tropica Verde e.V., den hast du 1989 mitbegründet. Dieser Verein setzt sich für den Erhalt und die Regeneration tropischer Regenwälder eben in Costa Rica ein. Und ja, mit viel Herzblut engagierst du dich auch eben für den Naturschutz, für den Erhalt der Artenvielfalt. Was treibt dich genau an?
Ja, also ich hatte damals, also da sind dann, ich habe ihn mitgegründet, brauchst du ja immer 7 Leute, um so einen Verein zu gründen. Ich hatte damals eben Konzepte gemacht für Costa Rica, um dann praktisch die kostarikanische Philosophie zu unterstützen und private Geldgeber hier zu finden für eben Aufforstung, für also alles, was man heute eben jetzt auch bewirbt, was man machen soll, Pufferzonen um Nationalparks, Brückenwälder, um eben bestimmt Biokorridore, um Schutzgebiete zu verbinden, damit eben Wildtiere wandern können. Und da hatte ich hier dann in Deutschland die Vereine oder die Stiftungen abgeklappert, die sich mit dem Thema beschäftigen, vom WWF bis Greenpeace und auch Regenwaldvereine, die es damals gab. Aber die hatten alle irgendwie andere Schwerpunkte. Greenpeace machte nur Aktionen. Der WWF in Deutschland sagte, dafür ist eigentlich dann WWF Amerika zuständig. Und immer gab es irgendeinen Grund halt, weshalb das nicht gemacht werden konnte. Und dann habe ich halt beschlossen, selber einen Verein zu gründen. Vor allen Dingen nach dem großen Interesse meiner Vorträge. Ich habe damals dann auch schon ein paar Vorträge gehalten. Und dann kam das, so kamen dann Studien, sind viele Studienkollegen dann einfach dazugekommen. Es waren alles dann Biologinnen und Biologen, die den Verein gegründet haben, da 89.
Da warst du noch im Studium zu der Zeit, oder?
Ja, ich war, also was heißt Studium, Doktorarbeit, ne? Ja.
Auf jeden Fall sehr beeindruckend. Dann hast du ja jetzt ganz pünktlich zur Frankfurter Buchmesse, gerade war auch schon mal die Buchmesse das Thema, dein neues Buch veröffentlicht, bei National Geographic erschienen, Mein Costa Rica, 40 Jahre im Einsatz für den Dschungel. Was möchtest du mit dem Buch zeigen bzw. vermitteln?
Ja, das Buch ist ja auch so ein Stück Zeitgeschichte. Ich möchte zeigen, dass es geht, den Wandel zu vollziehen. Ne? Ich habe das begleitet, wie gesagt, damals schon, und vor allen Dingen die positiven Aspekte, sozusagen die positiven Projekte beworben. Also ohne mit dem Finger zu zeigen, natürlich kein Land ist perfekt, und das finde ich immer ganz wichtig, und das hat sehr viel Positives auch angezogen. Es hat dann eben auch die Besucher angezogen oder die Investoren angezogen, die sich genau für solche ökologischen Projekte interessieren. Natürlich gibt es auch andere, aber das hat sehr viel, einen großen Schub gegeben damals, meine Veröffentlichung. Also deswegen habe ich dann auch da gleich schon irgendeinen Preis gekriegt gehabt, da von Costa Rica als besondere Freundin von des Landes. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, dass man zeigt, dass etwas geht, aber nicht von heute auf morgen unbedingt. Heute wollen alle immer sofort, wir brauchen hier nur einen Schalter, immer einfach nach einfachen Lösungen suchen, nach einer einfachen Form. Das Leben ist nicht einfach, das Leben ist kompliziert. Und so ein ökologischer Wandel ist auch sehr kompliziert und nicht nur eine Stellschraube. So, sich irgendwie, das ist natürlich wichtig mit Stop Fossil, aber so, also es ist viel wichtiger, viele Aspekte mit reinzubringen und nicht zu sagen, also wenn wir das machen, dann retten wir die Welt. Das ist einfach, das stimmt einfach auch gar nicht. Das sind Narrative, die verfolgt werden und wo Interessen auch dahinter stecken. Und das ist nicht ehrlich und das ist nicht zielführend. Und ich habe so viel gelernt von Costa Rica und es ist auch wichtig, dass wir den Menschen dort, die sehr viel Kreativität auch haben und Sachen umsetzen, auf Augenhöhe begegnen. Das wird oft nicht gemacht. Da habe ich das sehr oft erlebt, dass dann eben Menschen von was zur Entwicklungshilfe oder Universitäten auch mit Fingerzeig dann dort aufgetaucht sind und denen sagen wollten, wie sie es machen. Und das ist irgendwie umgekehrt. Wir müssen da hingehen und sagen, wo Projekte über Jahre funktionieren, sich das zeigen lassen, davon was annehmen, statt das Rad immer neu erfinden zu wollen. Und deswegen bin ich dort auch immer so positiv aufgenommen, weil das schon immer so war, weil die eben auch viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und da muss man sich die Sachen angucken und die Umsetzung, wie es funktioniert. Und ich habe viel eben in meinem Buch verglichen auch mit der damaligen Zeit, mit der heutigen Zeit. Es hat also damals, wir haben uns für einzelne Sachen engagiert gehabt, auch gegen FCKW. Jetzt haben wir die Faser, die polyfluorierten Acrylsubstanzen überall drin und es kommt kaum in die Medien. Es war damals auch schwierig reinzubringen, aber es war eine andere Energie da. Es war viel mehr in den Umweltbewegungen, die sich detailliert mit auseinandergesetzt haben und auch viel mehr Wissenschaftler, die in den Journalismus gegangen sind. Da haben wir heute viel zu wenige, plädiere ich auch immer dafür. Und damals war es auch tatsächlich einfacher, weil wir haben dann noch Stipendien bekommen, die Wissenschaftler von der Robert-Wesch-Stiftung für Journalismus. Das gibt's heute, ich glaube, überhaupt keinen Ersatz für sowas. Und das ist natürlich dann auch eine andere Motivation. Und es war von den Redaktionen auch so, dass es sehr geschätzt wurde und dass nur die Redaktionen durften oder sollten, die diesen Background hatten. Und weil es eben erkannt wurde, dass es sehr komplexe Geschichten sind, die nicht einfach wiederzuspiegeln sind, dass eben mit diesem Background auch den Kolleginnen und Kollegen die Quellensuche einfach fällt, weil das muss man ja bei wissenschaftlichen Arbeiten auch immer genau machen, die exakten Primärquellen offenlegen, woher man diese Aussagen hat. Es findet heute in vielen Bereichen viel zu wenig statt. Aber Costa Rica, da habe ich dann eben die Jahre über das immer wieder begleitet. Das ist nicht alles immer toll gewesen. Aber gerade diese 80er Jahre, 87, hat der Präsident Oscar Arias den Friedensnobelpreis bekommen. Costa Rica hat kein Militär. Es hat also da ganz, ganz konkrete Vorstellungen davon, wie sich die Zukunft gestalten lässt, ohne Militär, ohne Krieg, mit der Natur und für den Menschen. Und es dreht auch immer wieder an kleinen, feinen Schrauben. Costa Rica ist zum Beispiel Jagd vollständig verboten. Das war damals noch nicht ganz so. Da war noch viel bei Wilderei. Gibt es auch immer mal wieder, aber sie haben sehr viele ehemalige Wilderer ausgebildet zu Guides eben oder zu Nationalparkwächtern, weil die sich ja sowieso auskennen und wissen, wo die Tiere sind. Also da gibt es ganz, ganz viele kleine Beispiele dafür, wie Costa Rica sich da weiterentwickelt hat, eben in eine konsequente, klimaneutrale, ökologische Zukunft.
Ja, das heißt, du möchtest gerne so ja ein authentisches Bild auch von Costa Rica vermitteln mit deinem Buch.
Ja, ein authentisches, umfassendes Bild und auch eine kleine Zeitreise und eben auch junge Menschen mitnehmen in eine Zeit, in der es noch kein Handy gab und das alles, wie ich meine ersten Zeit im Dschungel verbracht habe, so ganz alleine, ohne Verbindung zur Außenwelt sozusagen. Das finden viele auch sehr spannend, geht auch, funktioniert schon auch. Und trotzdem gibt es viele Parallelen zu heute, auch gerade was die Bedrohungslage Lage betrifft, von damaligen Kriegsbedrohungen, Umweltverschmutzungen und Zukunftsängsten, die wir eben hatten, genau zu dieser Zeit. Das heißt, am Anfang liste ich das auch so ein bisschen auf, diese ganzen Katastrophen, die heute in Vergessenheit geraten sind. Das hört sich mir so an, ja, das habt ihr ja nicht erlebt. Die sind doch, doch, wir haben sehr viele Gedanken gemacht und wir haben sehr konkret auch gehandelt. Dann war so den 90ern, da war es eher so egal, ne? Also da hatte man das dann eher so, nee, jetzt hat auch keiner mehr Lust drauf, auf so Umwelt und Klima und so. Und dann ist es verschwunden und heute hat es so, das gab es früher nicht. Natürlich gab es das. Mit 72 fing das an mit dem Bericht von Club of Rome. Ne? Damit bin ich aufgewachsen. Und das hat dann nicht alle motiviert, aber mich hat das halt sehr stark motiviert, da sich schon sehr früh zu engagieren.
Ja, also als ich dein Buch durchgeblättert habe, bin ich auch tatsächlich, wie du auch vorhin schon gesagt hast, ne, eingangs von dieser Vielfalt, von diesen Farben einfach unglaublich begeistert gewesen, ne, und beim Anschauen der Bilder und diese üppigen Regenwälder, diese unendliche Vielfalt an Tieren und Pflanzen, die dort leben, ja, ein Paradies auf Erden sozusagen. Doch wie du auch gerade schon so ein bisschen gesagt hast, ne, dieses Paradies ist auch bedroht eben durch den Klimawandel und es ist ganz wichtig eben auch die Biodiversität in diesem Land zu schützen, eben im Hinblick auf den Klimawandel. Warum ist das denn so wichtig?
Also ich möchte mal sagen, also die Biodiversität da ist schon durch den Klimawandel bedroht, aber auch mehr durch Menschen, die ganz konkret zerstören. Ja, also die Zerstörung, die aktive Zerstörung der Regenwälder durch die Menschen, durch Abholzung, ist viel bedrohlicher als der Klimawandel. Ja, also die Natur passt sich schon immer relativ schnell an. Also das wird unterschätzt. Das ist eher der Mensch, der sich da schützen muss. Da gibt es Überschwemmung, ist für den Menschen viel schlimmer. Und wenn ein Mangrobenwald an der Flussmündung ist, kann viel abgefedert werden. Wenn es bei Überschwemmungen eben diese Auslaufbecken gibt, auch. Aber wenn alles zugebaut wird oder wenn alles abgeholzt wird für Rinderweiden oder für riesige Sojafelder oder was weiß ich was, das bedroht viel stärker die Biodiversität. Das Abholzen, ganz abbrennen. Amazonas brennt heute, wie er noch nie zuvor gebrannt hat und kaum mehr Rainer regt sich mehr auf. Also das war ein ganz großes Thema in den 80er Jahren. Das war dann auch so ein bisschen, was willst du mit Costa Rica? Da ist das große Problem, ja, stimmt, aber Costa Rica fing schon damals an, das Problem anzugehen und es ist einfach besser, wenn kompetente Menschen aus der Region Mittelamerika dann praktisch die Region Südamerika belehren, wie es geht, als wenn wir das hier als Industrienation, die schon so entfernt von der Natur sind und keine Ahnung haben, wie es wirklich geht, tun. Deswegen ist es wichtig, diese Costa Rica zu unterstützen, damit es eben sich ausbreitet auf ganz Latein und Südamerika, die Methoden, die es schon erarbeitet hat. Die Bedrohung durch die konkrete Bedrohung durch den Klimawandel, die ist zwar natürlich auch da. Also die Nebelwälder verändern sich zum Beispiel ganz konkret. Als ich hatte noch das Glück, 87 oder 88, das letzte Mal die Goldkröten von Monteverde zu sehen. Die sind dann ausgestorben, nie wieder gesichtet worden. Da hat man damals schon den Klimawandel vermutet, dass es eben dadurch eine bestimmte Pilzkrankheit sich besser verbreiten konnte. Also so genau weiß man es nicht, aber es hat sich deutlich verändert da. Der Wald ist nasser geworden, also nicht der Nebel wabert nicht so durch mehr, sondern es mit kondensiert stärker zu Tropfen. Das heißt, der Nebel ist nach oben gestiegen. Die Nebelwaldphase ist ein Stück weiter oben, weil es eben wärmer geworden ist. Und das verändert natürlich komplett die Waldstruktur da an den Stellen. Aber da passt sich schon der Wald auch irgendwann wieder an. Und anderes Beispiel ist eben Meeresschildkröten. Der Nachwuchs bildet das Geschlecht nach der Temperatur aus. Das heißt, wenn der Sand zu warm ist, gibt es nur noch ein Geschlecht und damit sterben dann die Meeresschildkröten aus. Und vieles ist noch gar nicht erforscht, wie dann die Auswirkungen tatsächlich sind. Aber die Bedrohung ganz konkret durchs Abholzen, durchs Vernichten, Abbrennen, durch dichte Bebauung, durch Sandraub und ich weiß nicht was alles noch, ist viel schlimmer.
Ja, und wie geht die einheimische Bevölkerung damit um? Wie erlebst du das vor Ort?
Die einheimische Bevölkerung ist dadurch, dass Costa Rica schon seit 1948, seitdem sie das Militär abgeschafft haben, den Slogan hat, dass wir statt Militär, Bildung statt Militär, die investieren praktisch, so sagen sie es, den gesamten Etat, den sie fürs Militär ausgeben würden, zusätzlich in Bildung. Zusätzlich. Und also die Bildung ist sehr, sehr gut und in die Bildung wird sehr früh eben die Natur, also Artenschutz, Naturschutz, Klima implementiert. Also das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der frühen Bildung schon vom Kindergartenalter an. Und die sind sehr, also wenn man den einfachsten Landarbeiter trifft, die sind ganz verliebt in ihr eigenes Land. Die freuen sich über jedes Tier und jede Pflanze und haben Geschichten dazu zu erzählen. Auch wie man die Dschungelapotheke praktisch nutzen kann, wie man die Pflanzen zu Heilmitteln verarbeiten kann. Das ist ein ganz großer Wissensschatz vorhanden, der nicht wirklich aufgeschrieben ist, aber der noch praktiziert wird. Und das wäre auch schlimm, wenn dieser verloren geht. Also sie lieben ihr Land und die lieben ihre Natur.
Toll. Das heißt, diese Aufmerksamkeit oder diese Achtsamkeit wäre das, was es auch so, ja, ich sag mal, in unseren Breitengraden bräuchte, also quasi Costa Ricaner als Vorbilder im Umgang mit der Natur, könnte man das so sagen?
Ja, die sehen auch ihr Glück da drin. Naja, also sie sind nicht so geldfixiert, das gibt's natürlich alles, also man kann das nie hundertprozentig, aber die einfachen Menschen haben ja Glück sehr, wenn die Umgebung stimmt, die Natur stimmt, die Familie ist natürlich auch ganz wichtig. Und ja, ich denke, da könnten wir schon auch viel lernen von. Und von allen, die ich spreche, die zurückkommen, sind sehr begeistert davon, wie freundlich diese Menschen dort sind und wie naturverliebt sie sind sozusagen.
Ja, du lebst in Frankfurt und eben Costa Rica. Du hast eingangs gesagt, du hast dir dort einen Lebenstraum erfüllt, ein Baumhaus mitten im Regenwald. Darüber hast du auch ein Buch geschrieben, Baumhaus mit Faultier, wie ich mir meinen Lebenstraum in Costa Rica erfüllte. Wie kam es denn dazu? Also du hast gesagt, du hast Bäume angepflanzt schon vor 30 Jahren und die hast du dann auch für dein Baumhaus verwendet.
Genau, also ich wollte damit auch so ein Design-Demonstrationsobjekt schaffen der Nachhaltigkeit, die andere inspirieren sollen. Also es ist nicht wirklich so mitten im Regenwald. Es ist da genau, wo ich nebendran, wo ich meine ersten Nacht praktisch im Dschungel verbracht habe, also an der Pazifikküste. Da wurde inzwischen wahnsinnig viel gebaut, aber es ist trotzdem noch von Dschungel umgeben. Und viele eben kommen dahin mit sehr, sehr viel Geld und bauen da sich dann große Betonhäuser hin. Also es ist nicht so scheußlich, also keine Hochhäuser, aber so, ne? Sehr, sehr luxuriöse Häuser. Da kommt Hollywood oft gerne auch vorbei. Von Amerika ist es ja ein Katzensprung darüber. Und ich will eben da einen anderen Baustil auch implementieren. Und es wird schwer gekämpft da auch. Da ist jetzt, es sind zwei Beispiele. Im Nachbarort ist ein Apartmentprojekt geplant mit 5 größeren Apartmenthäusern. Da haben die Umweltverbände es geschafft, dass das gestoppt wird, weil das eben die Natur zu sehr belastet. Es hätte irgendwie auch die Mangrovensümpfe erst dazu nah ranbekommen. Und ein anderes wurde jetzt gerade noch gestoppt, ein bisschen nördlich von meinem Ort, wo ich da bin, weil da eine große archäologische Fundstätte ist, die zufällig bei den Bauarbeiten entdeckt worden, dann wurde das Projekt gestoppt. Also das ist unheimlich gut, dass diese Umweltgruppen, das ist gerade sehr untypisch auch für Mittelland und Südamerika, dass die doch sehr viel Macht haben, was sehr, sehr gut ist. Und immer wieder auch Projekte stoppen, die schon genehmigt waren, wie zum Beispiel auch eine Goldmine von Kanadiern, die irgendwie mitten im Dschungel geplant war. Also Costa Rica hat Gold, es hat auch Erdöl, das bleibt alles im Boden aus Naturschutzgründen. Und das ist schon auch toll, mutig, ein großes Selbstbewusstsein und auch mutig der Bevölkerung gegenüber, dass man da auf Wohlstand verzichtet, um die Natur zu erhalten.
Ja, wenn du in Costa Rica bist, wie lebst du dort? Wie können wir uns das vorstellen? Du schreibst Bücher, du machst Fotos auf jeden Fall, die auch in deinem Buch Mein Costa Rica publiziert sind. Was machst du dort?
Ich beobachte in meinem Baumhaus die Brüllaffen. Das ist dann mein allergrößtes Vergnügen. Die kommen da fast jeden Tag und turnen da um mein Baumhäuschen rum. Da fotografiere ich natürlich gerne und beobachte die auch. Da gibt es noch gar nicht so viele Forschungen dazu. Das Verhalten ist wahnsinnig spannend. Also es gibt viel mehr über Schimpansen und Gorillas und afrikanische Affen oder auch Orang-Utans als jetzt die mittelamerikanischen Affen und gerade die Brüllaffen. Die haben ein sehr fast menschliches Verhalten. In manchen Bereichen, eine Freundin hat beobachtet, wie eine Geburt beobachtet und wie dann ein anderer Affenweibchen quasi wie eine Hebamme fungiert hat, das Männchen dann gesungen hat. Und also es sind ganz entzückende Geschichten, die man da beobachten kann. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne und kommt natürlich auch in meinen Büchern und meinen Filmen vor. Und ja, ich gehe da schon auch ganz gerne dann mal surfen am Strand, bewege mich viel am Strand, am Meer, weil das auch so mein Retreat ist im Jahr. Und im Baumhäuschen bin ich natürlich dann schon am Schreiben. Das ist eine tolle Umgebung, um da dann eben an Projekten zu arbeiten und Romanen zu schreiben, Büchern zu schreiben und auch Konzepte zu entwickeln. Das mache ich dann auch. Und ich arbeite auch aktiv in Projekten mit, die da in der Gegend sind oder auch in anderen Teilen von Costa Rica. Und ja, also das nochmal zu dem Holz. Das war schon eben eine ganz wichtige Idee dazu, auch ein Demonstrationsprojekt gegen unsere Schnelllebigkeit. Also früher hat man immer mal in anderen Generationen gedacht, nicht alles nicht mehr so von heute auf morgen, es muss morgen sein. Also diese Patienz, ja, diese Geduld zu haben, pflanzt etwas an und das ist erst nach 30 Jahren dann soweit, dass du was mitmachen kannst und dann aber das zu sagen, es geht auch, ohne dass man irgendwie vor Ungeduld vergeht und das ist etwas, was bleibt und das inspirieren soll eben auch junge Menschen, etwas zu tun, was sie erst in Jahrzehnten erfreut oder was erst für Jahrzehnte später wichtig ist und nicht alles sofort immer haben wollen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch ganz toll. Also ich kann mir das auch ja ganz wundervoll vor, oder ich stelle mir das auch ganz wundervoll vor, wenn man selber diese Bäume gepflanzt hat und dann ja erschafft man aus diesen Bäumen sein eigenes Haus. Also das ist ja in der Regel nicht so, ne? Also das ist wirklich, das ist auch so eine, ich finde, so eine Demut auch, ne, der Natur gegenüber oder auch dem, ja, was man dann erschaffen hat auch.
Auf jeden Fall. Das ist ja der Hintergrund. Also das ist schon auch sehr berührend dann. Das muss man sehen, was da eben die Natur erschaffen hat, ja. Die Natur ist eine richtige, also das sieht man gerade in Costa Rica, eine richtige Künstlerin. Was es da für Formen und Farben gibt und es erschafft. Und da habe ich dann eben mit der Natur sozusagen noch ein weiteres Kunstwerk draus gemacht.
Ja, sehr, sehr schön. Wie viel Zeit im Jahr verbringst du in Costa Rica ungefähr?
Ja, also so gesamt so 2-3 Monate.
Toll. Ja, was wünschst du dir denn für dein Costa Rica der Zukunft?
Ich wünsche mir, dass es eine gute Balance gibt zwischen dem Wirtschaften, Landwirtschaften, Tourismus und dem wirklichen Naturerhalten, dass sich das durchsetzt, dass die, die wirklich den Sinn dafür haben, sich in der Zukunft auch durchsetzen und nicht die, die das große Geld haben und alles platt machen.
Danke für dieses wunderbare Schlusswort und ich habe richtig Lust bekommen, nach Costa Rica zu reisen, auch allein schon, wie ich auch vorhin gesagt habe, wenn man durch dein Buch blättert mit den vielen tollen Bildern und aber auch den Geschichten, die dort hinterstehen. Danke, Ina, für das Gespräch.
Danke dir, Nadine.
Das war Wissen schaffen, der Podcast von und mit Nadine Zeitler. Bis zum nächsten Mal. Bleibt wissbegierig.